Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und er ist wieder da, der Grand Seigneur der Robotik. Lange war er nicht im Podcast. Wichtige Termine, Reisen, weltweit gefragt. Der Außenminister wollte ihn in China, dann gab es keine Reise für den Außenminister. Aber jetzt ist der Helmut wieder da. Helmut, willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen. Schöne Grüße aus München und nicht aus China.
Saßt du schon im Flugzeug oder wann? Wie war das, die Geschichte?
Ich würde mal sagen, 5:45 kam der Anruf. Die Koffer waren gepackt.
Okay. Also, eine nette Geschichte, die erzählst du uns mal irgendwann anders.
Ja, genau.
Ist einiges los in der Robotik, ne? Wird nicht besser.
Ja, also im Moment ist tatsächlich die Hölle los, aber eher im durchwachsenen und im negativeren Umsicht. Egal, ob du Richtung UR schaust, die zurzeit groß durch die Presse gehen, ob du den Verkauf ABB anschaust, ob du IK-Robotik, Schunk, also wirklich, es ist sehr, sehr viel los. Und man sieht auch, klar, alles wirtschaftlich getrieben, Automotive, einer der Haupttreiber in der Robotik. Und deswegen wäre ja auch tatsächlich der Austausch China und USA aus Europasicht mal ganz, ganz dringend und ganz spannend. Und ich hoffe auf 26 gesehen, dass wir dort Ruhe reinkommen.
Das sagen wir immer am Ende des
Jahres. Ja, ich weiß. Aber am Ende des Jahres kannst du dir ja was wünschen. Das ist ja wie Weihnachten, dass man sich da was wünschen kann. Und das wäre definitiv mein Wunsch.
So, Helmut, und wir haben uns natürlich heute auch mal wieder einen Gast eingeladen in den Podcast. Du hast gesagt, wir müssen den Viktor unbedingt mal wieder einladen, weil der so ein bisschen einen Pivot macht von seinem Unternehmen. Aber bevor wir ein bisschen darüber sprechen, Viktor, stell dich doch ganz kurz vor. Willkommen in den Podcast für alle die, die ich noch nicht kenne.
Ja, hallo Helmut, hallo Robert. Freut mich, mal wieder dabei zu sein. Ich bin Viktor, Geschäftsführer, Gründer von Vaku Robotics und... ja, darf heute vorstellen, was wir inzwischen machen. Der Helmut hat das ja eben schon angedeutet, dass tatsächlich im Robotikmarkt es, sag ich mal, sehr durchwachsen ist. Das gilt genauso im Prinzip für den AGV-Markt, wo wir ein Stück weit hergekommen sind tatsächlich. Und dort haben wir uns vor mittlerweile, 3 Jahren entschieden, aus diesem Flottenmanagement auszusteigen und rein auf die Service und Instandhaltung, Wartung zu gehen. Hat auch eine ganze Menge an Historie, warum wir das gemacht haben.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe eine Frage. AGV-Markt, AMR-Markt läuft auch nicht gut. Warum nicht? Logistik, habe ich gedacht, ist der letzte, woran sich alle halten.
Naja, die Wachstumszahlen wurden ja runterkorrigiert von 25% auf 15% Wachstum. Also es wächst auch noch immer oder wächst weiter. Aber wie schon Helmut sagte, ne, EK ist ja insolvent gegangen. Andere haben deutlich reduziert beziehungsweise straucheln. Warum? Weil natürlich eins, Automotive bestellt weniger, ne, und Logistik ist auch verhalten, weil eben neue Projekte, ja, eher wegen der Unsicherheit zurückgehalten, wenn das ist das, was ich so aus dem Markt höre, dass einfach so eine Investitionsunsicherheit herrscht, ne.
Und siehst du, wir haben ja das Gefühl gehabt, die AGV-Welle kommt so von China über uns. Wie ist da so die Verteilung? Was würdest du sagen? Ist es 70-30 China oder 80-20, 50-50? Kannst du mir da so ein bisschen eine Einschätzung geben?
Der Markt ist natürlich groß, ja, und die Marktsegmente sind sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt auf dieses ganze Thema Goods to Person guckt, wo man große Flotten hat, da hat natürlich China eine wahnsinnige Dominanz. Ja, da ist das wahrscheinlich eher 80-20 oder sowas, weil du hast Geek Plus, du hast Hai Robotics, du hast Li Biao, die gerade sehr am Durchstarten sind. Ne, das sind diese kleinen gelben Sorting-Roboter und die kosten das Stück ein paar tausend Euro, ja, vielleicht 5.000 Euro, je nachdem sozusagen, von wem man es am Ende bezieht. Aber da gehen natürlich Massen rüber, ja. Nicht zuletzt, ne, das wird ja immer ein bisschen belächelt, aber auch Unitree, die ja ihre Humanoids da machen für Forschung, aber die verkaufen auch mehrere 10.000 Stück davon, ne? Also das sind richtig Stückzahlen. Also so viele AGV-Hersteller oder AMR-Hersteller aus Europa oder
gibt's gar nicht,
USA gibt's gar nicht, die 10.000 Stück produzieren. Also
ja. Helmut, was machen die Agilogs? Sind die eher spezialisiert oder was mit den Europäern?
Agilox wächst gut, aber die haben ja nicht die großen Stückzahlen. Ne? Ich habe keine konkreten Zahlen. Ich würde schätzen, dass sie vielleicht so 2.000, 3.000 Geräte verkaufen. Vielleicht auch 4, je nachdem, wie es gewachsen ist. Ne? Die sind sehr profitabel und die sind ja auch im sehr hochpreisigen Segment. Ne? Heißt von daher, das ist sicherlich ein solides, gut gehendes Unternehmen, die aber sicherlich auch mit ihrer Strategie ja diese oberen 10-20% abschöpfen, sage ich mal, und da auch weiterhin Technologieführer sind. Ne? Das ist auch immer noch so und sind sehr international unterwegs. Denke ich, das hilft ihnen auch. Ja.
Würde ich unterschreiben.
The European Way.
Ja. Ja, genau. Ist der European Way. Es gibt tatsächlich wenige, also die meisten liegen 100, 200, 400, 1000 ist schon viel. Agilox macht es dort im AGV-Bereich noch sehr, sehr gut. Und genau, wie Victor gesagt hat, eben im Hochpreis, im Hochpreissegment und eher dort, wo man etwas nischiger unterwegs ist, wo eben andere Hersteller nicht Fuß fassen können, weil die Technologie nicht sexy genug ist, also die Software, weil das Produkt zu klobig ist oder zu groß ist. Und weil die eben auch nicht zu 100% im Automotive-Thema ist. Also die reduzierten Rücklaufzahlen ist ja schwerpunktmäßig über den Automotive-Betrieb, liegt da zugrunde. Wenn du heute in die Logistik gehst, die großen Warehäuser, ich habe früher immer gesagt, naja, Cobot-Markt mit 8% ist es gar nichts. Wenn ich mir AGV in die Logistik anschaue, die sind vielleicht bei 2% automatisiert. Also noch deutlich weniger, und Amazon nehme ich dort jetzt raus. Der Markt wäre gewaltig, aber dort fehlt es eher an, Victor hat es gesagt, Mut. Ich sag auch immer, Leute, es gibt einen Morgen und wer heute nicht investiert, ist morgen nicht da. Und das ist vielleicht auch die Brücke zurück zu Victor, das Thema, warum er jetzt halt vielleicht auch in das Thema Service geht.
Ja, erklär mal, Victor, wo kommt ihr her und wann habt ihr gemerkt, das funktioniert nicht oder wir müssen das ändern und wir gehen auf das Service-Thema?
Dann würde ich vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja, oder ich habe ja bei Zalando gearbeitet und selbst Roboter eingeführt, ne? Und da war schon so die Erfahrung, okay, die Sachen, die man einführt und auf die Fläche bringt, die müssen ja auch am Ende die KPIs oder die Leistung schaffen, die man sich so im Business Case kalkuliert hat. Und da kommt es dann fundamental darauf auf, dass die Personen auf der Fläche, die Schichtleiter oder operativen Process Owner dort genau wissen, was sie tun müssen. Ne? Und da sind wir damals, so das war eigentlich unser erstes Produkt, Analytics, eben Analysen erstmal zu schaffen, wo hakt's denn, ja? Warum schafft sozusagen der Roboter nicht den Durchsatz, den man sich da vorgenommen hat? Und da haben wir gemerkt, das reicht eben nicht, nur das, die Analysen bereitzustellen, sondern man muss denen auch sagen, was sie machen müssen, ja, den Menschen. Weil viele, ne, Helmut hat's ja gesagt, gerade in der Logistik, die meisten Lager sind überhaupt nicht automatisiert und die meisten sehen dann einen Roboter oder auch eine, sag ich mal, fortschrittliche Automatisierungstechnologie das erste Mal. Das heißt, da gibt es gar keine Erfahrungswerte. Ne? Und deswegen gab es das sehr früh eben schon, diese Motivation hinzugehen und zu sagen, okay, ihr müsst dies und jenes jetzt machen, um den Betrieb zu beschleunigen. Wir haben zwischenzeitlich noch mehr gemacht, sozusagen ein Bottleneck war eben auch so Mixed Fleets, wenn man Roboter verschiedener Hersteller hat. Dort haben wir halt schon vor 2-3 Jahren gesehen oder hatte ich auch gesehen, dass das halt sehr viele Player auf einen sehr kleinen Markt gibt. Ja, also da gibt es ja Sinaos, Inorbit, Ideaworks und so weiter, Neise, die alle um einen sehr kleinen Markt am Ende kämpfen. Und da wollten wir jetzt nicht der fünfte Player sein, der sozusagen kaum differenziert in diesen Markt reingeht, und haben sozusagen diese Lücke erkannt, eher zu sagen, hey, wir helfen den Herstellern, wir helfen den Nutzern mit dem Betrieb ihrer Automatisierung. Ne? Mhm.
Aber was ist denn das Problem? Ich meine, was seid ihr dann? Seid ihr dann Integrator? Seid ihr Service-Dienstleister? Ich hätte gedacht, das machen die Hersteller, das Service-Geschäft lassen die sich nicht wegnehmen. Also kannst du ein bisschen erklären, wo euer Sweet-Spot da ist?
Ja, also wir machen Software, die für die Instandhaltung genutzt wird und die auch für die durch die Integratoren und auch durch die OEMs genutzt werden, um eben den Service zu gewährleisten. Also die OEMs lizenzieren unsere Software für ihr After-Sales-Service-Geschäft. Ne? Genauso die Integratoren, die unterscheiden sich im Grunde genommen gar nicht so sehr, weil eben immer es eine Partei gibt, die die Geräte in Verkehr bringen, sag ich mal, und dann auch den Service machen. Die nutzen dann unsere Software. Ne? Also prominente Beispiele sind jetzt beispielsweise Körber, beziehungsweise inzwischen Infios, die ihre Flotten darüber warten, viele Geek Plus Roboter, aber auch viele andere Roboter. Und beispielsweise Dexory, die haben diese Warehouse-Scanning-Roboter, auch ein Unternehmen, inzwischen über 150 Millionen Funding eingesammelt, die stark globalisieren und skalieren, und die brauchen halt eine Software, die diese Skalierung auch für den Service mitträgt, ja. Also die können ja nicht linear mehr Serviceleute einstellen, sondern die sind dann irgendwann vor der Herausforderung, eben zu sagen, okay, wir müssen das ein bisschen professioneller aufstellen, und dort unterstützen wir eben beispielsweise mit KI-Funktionen, wo Tickets durch unsere KI automatisch beantwortet werden, ja. Aber auch einfachere Dinge, wo Wartungsanleitungen in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung eben hinterlegt sind.
Aber Victor, nochmal kurze Verständnisfrage. Service oder Predictive Maintenance heißt ja auch, man muss das Produkt sehr gut kennen. Denn ob ich jetzt einen Gabelstapler, Hochregallager oder so einen Dexory-Roboter habe, alle anderen funktionieren ja anders und haben damit andere technische Service-Herausforderungen, Intervalle, Themen. Und ich habe ja verstanden, ihr seid nach wie vor reine Software-Plattform. Das heißt, taucht ihr dann ganz tief mit dem jeweiligen Hersteller in seine Service-Abläufe mit ein, um das bei euch dann zu customizen für den? Oder kann die, jetzt überspitzt, der Körperservice für Dexory 1:1 hergenommen werden, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann? Kannst du da nochmal eingehen, wie das funktioniert oder wie man sich sowas vorstellen kann?
Also erstaunlicherweise ist es halt doch sehr ähnlich oder nahezu gleich, ne? Also man hat halt immer eine Person, die letzten Endes für die Wartung, Instandhaltung der Geräte zuständig ist, ne? Egal, ob ich mir jetzt ein Stück Fördertechnik, einen Shuttle, einen Roboter hinstelle, ich muss dort mit interagieren, ich muss dort Sensoren reinigen, ich muss meine halbjährliche Wartung machen, ich muss auf Störungen reagieren, und das können interne Parteien sein, ne? Also wir haben ja GXO beispielsweise als großen Kunden, dort hast du internen Instandhaltungsteam mit über 20 Leuten, und die halten natürlich unterschiedlichste Gewerke eben instand und reparieren und tauschen aus und so weiter, ne? Und der Unterschied zu einem OEM oder Service-Dienstleister ist, dass der halt nicht nur einen Standort hat, sondern mehrere Standorte. Aber inhaltlich macht der Servicetechniker und der Instandhaltungstechniker, wenn der an einen Roboter oder an eine Fördertechnik geht, im Prinzip das Gleiche, ne? Der sieht das Asset, der sieht die Historie von dem Asset, der sieht, welche Aufgaben zu erledigen sind, der sieht, welche Ersatzteile verbaut wurden und welche vielleicht auf Lager sind oder eben nachbestellt werden müssen. Und der meldet Störungen beziehungsweise arbeitet an den Tickets, wenn Störungen passieren, ne?
Aber so eine Service-Software, hat das nicht jeder von Haus aus schon auf den Systemen drauf? Oder was ist das Neue? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Ja gut, also das eine ist, man sollte meinen, dass der Markt im Prinzip abgegrast ist, ja, dass das ein gelöstes Problem ist. Aber wenn man eben in die Realität draußen guckt, dann ist Zettel und Stift noch in über 50% der Unternehmen das Mittel der Wahl, ja. Und das ist das eine Thema, und dann viele andere haben eben veraltete Software. Ja, da ist der Prozess so, dass ich mir an einem Desktop-PC drucke ich mir den Arbeitsauftrag aus, der Servicetechniker nimmt den, füllt den aus, dann wird er zurückgebracht, dann wird er eingescannt, ja, und das sind die Prozesse in der Realität da draußen, ne? Und viele haben gar keine Wartungsstrategie, ja, dann sagt man, okay, Wartung, da sparen wir als allererstes dran, da sieht man erstmal nicht sofort, wo der Schaden ist, aber hinterher, wenn die Maschinen zum Stillstand kommen oder die Ersatzteile nicht da sind, die man braucht, dann ist der Schaden natürlich viel größer. Aber
du hast ja auch dem Helmut gesagt, dass viele einfach laufen lassen, bis es geht nicht mehr, oder?
Genau, ja, das ist auf Crash fahren, ja. Das ist so der Begriff, ne, weil dann gesagt wird, ja, okay, Wartung brauchen wir hier erstmal dieses Jahr nicht machen, die streichen wir jetzt mal weg, den Auftrag, ne, und dann kommt es natürlich irgendwann zum Crash. Und das andere ist ja auch ein Wahnsinn, ja, wenn man sich überlegt, dass wirklich Assets in Millionenhöhe in Umlauf gebracht werden, aber es gibt denn oft keine Wartungssoftware, ja, also das, ich kaufe mir einen Ferrari und tanke dann kein Blei frei, weil es halt irgendwie sozusagen ein bisschen günstiger ist.
Ja. Haben die Hersteller das nicht im Blick, dass es da ein Wartungsthema gibt?
Ja, also viele Unternehmen, die skalieren natürlich auch schnell, ne? Die haben dann einfach nicht die Infrastruktur. Du hast etablierte Unternehmen, die haben natürlich dann schon teilweise Software. Da ist es dann eher das Thema, dass die fundamental halt sehr benutzerfreundlich sein muss. Ne? Wenn du so einen Techniker anguckst, das ist ein Techniker, der möchte an der Maschine arbeiten und das ist ja auch sein Job. Ne? Und wenn du dann eben aber eine Software hast, die haben ja teilweise nicht mal eine App, ja, wo du das mit vor Ort nehmen kannst. Also darüber reden wir, ne? Also in der Realität jetzt da draußen, ne? Und KI zum Beispiel, um Fragen zu stellen und so weiter, ist auch nicht der Status quo, sondern das ist ja was neu ist, ne? Und da gibt's eine Riesenlücke. Ja.
Aber Helmut, wer macht denn solche Ausschreibungen ohne Wartungsthema? Oder werden die einfach von der Stange gekauft? Wie siehst du das?
Also ich bin tatsächlich, als mir der Victor das zum ersten Mal erzählt hat, ein bisschen erstaunt gewesen, um ehrlich zu sein. Denn wenn ich 1 Million oder mehr investiere, einen 2- oder sogar 3-Schicht-Betrieb voll automatisiert habe, war eben meine Vergangenheit jetzt halt aus der reinen Robotersicht, denn der muss ja laufen, dass die Leute gesagt haben, na okay, ich verhandle jeden Euro am Stückpreis raus, aber wenn es um ein Service-Level-Agreement ging, war meine bisherige Erfahrung eher, ja, ich lasse die Maschine ja nicht stehen, jeder Stillstand kostet Geld und in der Automobilindustrie bezahlst du auch richtig viel Geld für einen Bandstillstand. Das ist in jeder anderen Industrie auch so. Das heißt, dort gibt es ja sehr, sehr ausgeklügelte Service-Level-Agreements mit Inventionszeiten innerhalb kürzester Zeit, aber das scheint tatsächlich nur Automobil und in den großen Branchen der Fall zu sein, wie ich gelernt habe. Und deswegen wäre das auch nochmal meine Frage, denn ich war wirklich mehr wie komplex, denn ich habe gesagt, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, denn da stellt der Kunde ja Millionenbeträge ins Feuer. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, Victor, die Frage an dich, ist es dann wirklich bestimmte Segmente, wo ihr das erfährt, sagen wir eher die kleineren, oder geht es tatsächlich querbeet?
Also ein OEM im Automotive, ja, ein Volkswagen oder so, die haben eine Lösung, ganz klar. Vielleicht die Tier 1 oftmals auch schon, ne? Aber so alles, was da drunter ist oder auch andere Segmente, das können wirklich große, große Konzerne sein, ne? Was du sagst, ne, das ist völlig überraschend. Wir sind ja aus der Robotik gekommen, ja, haben gesagt, okay, wir lösen das hierfür und sind natürlich sehr datengetrieben unterwegs gewesen. Wir kamen ja aus dem Analytics. Heißt, wir haben erst die Analytics gebaut, dann im Prinzip die Anwendung, wie kann ich denn Stillstände vermeiden? Ja, und darum dann Ersatzteilmanagement und Fragen und Antworten und so weiter, ne. Heißt, wir haben ja im Prinzip schon 10 Jahre in der Zukunft gelebt mit unserer Lösung, gell? Und dann haben wir ja selbst im Prinzip auch überraschenderweise festgestellt, hey, das ist ja nicht nur für Robotik ein Thema, sondern auch für sämtliche Anlagen, Fabriken und eben für viele Hersteller, die ja auch oft einfach eine PDF dem Kunden mitgeben. Sagen, hier, deine PDF, 200 Seiten, viel Spaß mit der Wartung.
Das heißt aber, Victor, ihr verabschiedet euch etwas aus der Robotik oder nicht verabschieden, ihr erweitert das Produktportfolio im Prinzip Service allgemein, wenn ich das so richtig verstanden habe, richtig. Oder eher noch ganz stark im automatisierten Anlagenbau, oder wie ist eure Vision oder der nächste Weg?
Also wir sind mal fundamental sehr datengetrieben unterwegs, ne, und haben viele Robotikkunden, viele Integratoren, viele Hersteller im Robotiksegment sind da auch global unterwegs und stark am Wachsen, aber haben mehr und mehr Kunden, die eben nicht mehr im Robotikbereich unterwegs sind, sondern ganz normal ein Lager haben, was automatisiert ist, eine Fabrik mit CNC-Maschinen und so weiter, teilweise auch gar keine Robotik drin, ne? Und dort einfach eine Lösung brauchen, um dort die Instandhaltung, sage ich mal, ins 21. Jahrhundert überhaupt erstmal zu bringen. Und das ist so unser allgemeiner Trend. Wir haben inzwischen auch Windräder beispielsweise mit drin und andere Anlagen. Ja, so heißt, das ist wirklich querbeet, natürlich immer irgendwo datengetrieben und bestimmte Anlagen. Wir haben jetzt kein Facility Management, wo einfach nur ein Gehweg gekehrt werden muss. Ja, das ist jetzt nicht unser Edge, ne, sondern halt wirklich da, wo man eben datengetrieben arbeitet, wo man Automatisierung hat. Dort sind wir hauptsächlich unterwegs, ja.
Und geht ihr auf die Hersteller, auf die AMRs, AGV-Hersteller zu und sagt, hey, nehmt unsere Lösung direkt ab Werk mit auf euer System, oder sind die da gar nicht dran interessiert?
Doch, das ist teilweise, also ja, bei den Herstellern, wo wir mit drin sind, ne, da haben wir ja ein paar, und dort ist das so. Mit jedem AGV, jedem AMR, was sie verkaufen, verkaufen die unsere Lösung mit. Und wie gesagt, also ein Infios oder ein Dexory unterscheidet sich da gar nicht so sehr, weil die sind immer die Serviceverträge mit den Kunden haben und die ja dann auch danach erfüllen müssen, die Verträge, und dafür nutzen die unsere Software. Ja.
Helmut, letzte Frage.
Letzte Frage ist, heißt das, ihr bleibt und wollt eine reine Software-Company bleiben? Denn man könnte ja auch weiter denken. Service ist ein sehr breites Thema, irgendwann auch sehr Manpower-intensiv mit kompletten Serviceflotten, um wirklich in die Breite zu gehen. Deswegen meine letzte Frage, könntet ihr euch vorstellen, auch das Thema Service komplett abzudecken, oder sagt ihr, nee, wir sind Software und bleiben Software?
Also die Frage würde ich gerne auch dahingehend beantworten, wie entwickelt sich denn der Markt? Ne? Also man startet irgendwo mit einem vertikal integrierten Markt, wo der Hersteller alles macht, der produziert die Geräte, bringt den Verkehr, macht den Service und so weiter. Ne? Und jetzt sieht man mehr und mehr, dass sich so eine horizontale Marktstruktur mit vielen Playern ergibt. Ne? Also man hat die Hersteller, man hat teilweise Integratoren, Berater, man hat reine Dienstleister nur für den Service. Und wir haben ja beispielsweise auch ganz spannend Hallman in den USA, wo wir jetzt auch eine Partnerschaft haben. Die sind im Prinzip aus dem Trucking-Business. Ne? Die haben 10.000 Werkstätten für PKWs und für Trucks und haben da einen richtigen Durchsatz. Ne? Die haben Milliardenumsätze nur mit diesem Business eben der Wartung und Instandhaltung für Trucks. Und die gehen halt jetzt hin zum Beispiel in das MR-AGV-Business zu sagen, hey, wir wollen diese Infrastruktur, die wir da haben, auch nutzen, um AMRs in den Massenmarkt am Ende zu bringen, ja. Und auch die nutzen unsere Software beispielsweise, ja. Und das heißt, wir haben diese Partner, die einfach eine massive Manpower haben. Und da lohnt sich das für uns gar nicht, da reinzugehen, sondern die zu enablen, ist für uns viel attraktiver, zumal wir sonst auch in direkten Wettbewerb mit unseren eigenen Kunden gehen. Ne? Das würde jetzt strategisch für uns nicht so sinnvoll sein.
Sehr spannend. Da entwickelt sich ein ganz neuer Markt, Helmut, habe ich das Gefühl.
Absolut. Hört sich super spannend an. Und in der Regel im Service wird das Geld verdient oder verbrannt. Das heißt, Viktor, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der richtige Ansatz ist. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Service ist wichtig, kann ich euch nur selber sagen.
Fahrt nicht auf Crash.
fahrt nicht auf Crash. Und vielleicht kann euch der Viktor dabei sogar helfen und unterstützen. War sehr, sehr spannend, sehr interessant, die Einblicke zu bekommen. Super, danke dafür. Ja,
danke, Viktor.
Danke euch.
Ciao, ciao.